Jetzt ist, glaube ich, besser, ja.
Lasst mich euch mal mitnehmen in die Geschichte einer jungen Frau, die 1989 in den USA zur Welt kam. In einer Familie, wie jedes andere Kind auch. Nur, dass sie einen Vater hatte, der nicht wirklich da war für sie. Mal war er da, dann war er wieder ein paar Monate weg. Dann tauchte er plötzlich wieder auf, dann war er wieder weg. Sehr, sehr unbeständig, oder im Deutschen würden wir sagen, eine richtig treulose Tomate. Das heißt, Vertrauen zu ihm hat sich nie richtig aufgebaut. So zu dem Punkt, dass sie ihn nicht mal mit Papa angesprochen hat, sondern ihn immer beim Vornamen genannt hat. Nichtsdestotrotz, Jackie, wie sie heißt, ist in die Gemeinde gegangen. Sonntag für Sonntag war sie in der Gemeinde. Sie hörte früh das Evangelium. Sie hörte früh die Stelle aus Johannes 3, Vers 16, die sagt, dass Jesus, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird. Doch in sich selbst sah sie eine Entwicklung, die sie selbst noch nicht erklären konnte. Als sie 5 Jahre alt war, stellte sie fest, dass sie anders war als die meisten Mädchen um sich herum. Sie mochte kein Pink. Sie mochte keine Kleider. Und zudem noch hinzu kam, dass sie entdeckte, dass sie eine besondere Anziehung für andere Mädchen hatte. Anders als die Mädchen um sich herum. Doch die Gemeinde, in die sie ging, hatte keine Antworten darauf. Alles, woran sie sich erinnert aus dieser Zeit, ist Aufforderungen, tu Buße. Erinnere dich, Gott ist heilig. Erinnere dich, Gott ist Richter. Doch die Gefühle ließen nicht nach. Männliche Zuneigung, die sie erlebte, erlebte sie das erste Mal, als sie sexuell missbraucht wurde. Wie sollte dieses Mädchen je eine Anziehung, geschweige denn eine Beziehung zu einem Mann entwickeln, so wie die Bibel es sagt? Und so war sie gefangen in ihren Gefühlen und die Lösungen, die ihr präsentiert wurden, waren keine Lösungen. Und auch die Tatsache, dass sie wusste und dass sie erklärt wurde, dass Homosexualität vor Gott falsch ist, nützte nichts. Es nützte nichts. Im Alter von 17 Jahren brach sie ihr Schweigen und sie ging Beziehungen mit Frauen ein. Sie fing an, sich wie ein Mann zu kleiden. Sie fing an, sich wie ein Mann zu bewegen. Und endlich entsprach das, was sie lebte, auch dem, was sie fühlte. An Veränderung war nicht zu denken. Und jeden Christ, dem sie begegnete, der schien sie nur an 3. Mose zu erinnern. Veränderung schien nicht möglich. Die Frage, die ich heute Morgen stellen möchte an euch, ist, was für eine Hoffnung können wir einem Mädchen wie dieser Jackie geben? Was für eine Hoffnung, was für eine Perspektive bieten wir diesen, die das Gefühl haben, sie sind gefangen? Die sagen, ich bin einfach so. Ist das Beste, was wir ihnen bringen können, zu sagen, Gott möchte nicht, dass du das tust? Ist das Beste, was wir ihnen bringen können, zu sagen, du bist ein Sünder, du musst aufhören? Was für eine Hoffnung können wir diesen Menschen bieten, die kämpfen, die Fragen haben, die sagen, das, was ihr glaubt, das, was ihr lehrt, das, was ihr predigt, das finde ich in meinem Leben nicht wieder, das entspricht nicht dem, wie ich ticke. Welche Hoffnung bieten wir denen, die sich in den Augen der Welt nicht verändern können, die in den Augen der Welt so sind, wie sie sind? Sei es homosexuell, sei es transsexuell, sei es Transvestiten, sei es bisexuell und was es alles gibt. Sei es Depressive, sei es Persönlichkeitsstörungen, sei es Alkohol- oder Drogenabhängung. Welche Perspektive haben wir für sie? Welche Hoffnung geben wir diesen, die in der Welt gefangen sind und keine Perspektive auf Veränderung haben? Die Frage ist, gibt es Hoffnung? Gibt es Veränderung. Und genau das wollen wir heute miteinander lernen, wie Apostelgeschichte 3 dir zeigt, dass Veränderung möglich ist. Und jetzt dürft ihr an diesem Punkt Apostelgeschichte 3 einmal aufschlagen. Wir befinden uns an diesem Zeitpunkt, und ich muss zugeben, es ist eine Weile her, seitdem wir in der Apostelgeschichte waren, deshalb ein ganz kurzer Abriss. Wo sind wir überhaupt? Wir befinden uns in dem Zeitraum nach Pfingsten. Das heißt, die erste Gemeinde in Jerusalem ist entstanden. Über 3000 Menschen, die zum Glauben gekommen sind und die sich tagtäglich im Tempel treffen, um gemeinsam zu beten, um das Brot zu brechen, um von den Aposteln unterrichtet zu werden. Und die Gemeinde wächst und wächst Tag für Tag. Petrus und Johannes sind nun auf dem Weg zu diesem Tempel, als sie dort einen Lahmen antreffen. Und der Predigttext, den wir heute anschauen, konzentriert sich auf die Verse 11 bis 26 aus Apostelgeschichte 3. Ich möchte aber des Zusammenhangs willen noch einmal das ganze Kapitel von Vers 1 an lesen. Apostelgeschichte 3 ab Vers 1. Dort heißt es, Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutter Leibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, ein Almosen zu erhalten. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazoräers, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um des Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salomons Halle genannt wird. Als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn loszugeben. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt wurde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Mose hat schon gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Aber auch alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach, so viele geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt. Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott euren Vätern verordnet hat, als er zu Abraham sprach, und in deinem Samen werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem er einen jeden von euch von seinen Bosheiten abwendet. Wir sehen hier in der Apostelgeschichte 3, wie Jerusalem Zeugnis eines außerordentlichen Ereignisses wird. Ein Wunder, das in ihrer Mitte geschieht. Ein Wunder, das völlig außergewöhnlich ist. Kein Arzt hat diesem Lahmen helfen können. Kein Mensch hätte diesem Lahmen auf die Beine helfen können. Sein Schicksal schien besiegelt zu sein. Er müsste bis zum Ende seines Lebens betteln ohne eine Chance, jemals frei umhergehen zu können. Und jetzt sehen wir diesen Moment, wo Petrus herbeikommt und das Blatt sich plötzlich kehrt. Und die Frage, die jetzt die Masse stellt, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Menschen herbeikommen und dieser Lahme plötzlich geht? Dass das, was unnatürlich erscheint, plötzlich natürlich ist, der Fall ist. Und natürlich erregt ein solches Wunder, wenn es stattfindet, die Aufmerksamkeit der Massen. Und wir haben beim letzten Mal schon festgestellt, vor ein paar Monaten, ihr könnt euch die Predigt nochmal anhören, wenn ihr die Details wollt, aber wir haben festgestellt, dass der Heilige Geist dort in diesem Fall gewirkt hat. Er hat durch Petrus gewirkt und er hat durch Petrus das Leben dieses Menschen wiederhergestellt. Von einem Lahmen zu einem Gesunden. Wir haben aber beim letzten Mal auch festgestellt, und das ist nochmal ganz wichtig zu unterstreichen, dass diese Art von Wunder, wie wir sie dort in Apostelgeschichte 3 sehen, nicht mehr üblich ist für unsere Zeit heute. Heute können wir nicht erwarten, dass ich auf dich zugehe, der du lahm bist, dir die Hand gebe und erwarte, dass du dadurch gehen wirst. Vielmehr macht die Bibel deutlich, dass diese Art von Wunder ein besonderes Zeichen war, das Gott ihnen gab, den Aposteln gab, um ihren Dienst und ihre Botschaft zu bestätigen. Was aber wir festhalten müssen und was ich nochmal ganz wichtig betonen möchte, ist, dass der Heilige Geist, wenn er wirkt, Wunder wirkt. Und er wirkt übernatürliche Wunder. Er wirkt Dinge, die kein Mensch vollbringen kann und in einer Art und Weise, die nicht selbstverständlich ist. Und deshalb nutzt Petrus hier jetzt die Gelegenheit, um das Volk das hier vor Augen zu führen. Und er gibt ihnen drei Klarstellungen zur Hand, mit denen er deutlich macht, wie es zur Veränderung kommen kann. Und die erste Klarstellung, die er gibt, ist, Veränderung ist kein Menschenwerk. Veränderung ist kein Menschenwerk. Wenn ihr nochmal in euren Text schaut, in Apostelgeschichte 3, ab Vers 11, da lesen wir, wie Petrus hier seine Botschaft anfängt. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, also der Lahme hält sich an Petrus und Johannes fest, da läuft das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salomonshalle genannt wird. Als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft und Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Also man kann sich hier förmlich vorstellen, wie diese Masse plötzlich reagiert. Viele von ihnen hatten diesen lahmen Mann Tag für Tag gesehen. Viele von ihnen hatten gesehen, wie er bettelte und wie er eben nicht gehen konnte. Und viele von ihnen stellen jetzt die Frage, was für Menschen sind denn das? Was ist da? Wer ist dahinter? Was sind Petrus und Johannes für Menschen? Und wir sehen hier diese Attraktivität, die Übernatürliches selbstverständlich mit sich bringt. Und das ist eine Szene, die selbst Jesus in ähnlicher Art und Weise erlebt hat. Als Jesus die 5000 Menschen mit nur 5 Broten und 2 Fischen versorgte, da konnte er gar nicht anders, konnte er kaum um sich rumgucken. Die Masse folgte ihm von auf Schritt und Tritt, wo immer er hinging. Und dann müsst ihr mal anhören, wie Jesus mit dieser Masse umgeht. Nach modernem Standard würde man Jesus als schlechten Prediger deklarieren, weil er alles andere tut, als Sympathiepunkte zu sammeln. Er spricht nämlich in Johannes 6, Vers 26 zu dieser Masse und er sagt ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt. Jesus kümmert sich gar nicht darum, dass er jetzt plötzlich über 5000 Leute hinter ihm herlaufen hat. Ihm ist es wichtig, dass sie die Botschaft verstehen. Und genau ähnlich geht jetzt auch Petrus mit dieser Masse um. Und er sagt ihnen schon platt, fast platt, sagt er, was ist denn bloß los mit euch? Was denkt ihr denn eigentlich? Und er zeigt den Zuhörern jetzt auf, was sie mit ihrer Reaktion eigentlich auslösen. Und sie sagen, ihr denkt, wir hätten das aus eigener Kraft getan. Und nun, eigentlich sollte jeder normal denkende Mensch begreifen, dass kein Mensch diese Tat vollbringen kann. Deshalb die Frage, ist vielleicht noch ein anderer Grund dahinter? Und Petrus spricht auch das an. Es müsste wohl die eigene Frömmigkeit sein. Diese Menschen müssen besonders Heilige gewesen sein. Und dieser Begriff, den Petrus hier für Frömmigkeit benutzt, ist ein Begriff, den wir nur in den Briefen Timotheus, Titus und 2. Petrus wiederfinden. Also nicht viel benutzt. Nur um eine Stelle mal zu zeigen, in 2. Petrus 1, Vers 6, die Stelle, die Florian vor kurzem gepredigt hat, nutzt Petrus das Wort in einem anderen Kontext und sagt, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottesfurcht. Und das Wort Gottesfurcht ist genau das Gleiche, was Petrus hier in seiner Predigt an die Jerusalemiter verwendet, wenn es ein Wort ist. Was aber immer deutlich wird in den Briefen wie auch hier, ist, dass Gottesfurcht eine Konsequenz des Glaubens und nicht eine Ursache des Glaubens ist. Nun, wenn Petrus das hier so anspricht, eigene Frömmigkeit, dann müssen wir uns die Frage stellen, was geht denn jetzt in den Köpfen der Zuhörer vor? Was denkt denn ein Jude? Was denkt denn ein Mensch, der nicht gläubig ist? Was denkt ein Mensch, der das Werk Jesu Christi in einem Menschen nicht kennt? Nun, er versteht es als deine eigene Frömmigkeit, die dich befähigt, etwas zu tun. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem Umfeld. Wenn Leute dein Leben beobachten und dir sagen, das tust du, weil du gläubig bist. Das tust du, weil du fromm bist. Oder auch einfach so eine Beurteilung von jemandem, ja, er oder sie ist halt einfach religiös. Und das ist nicht unüblich, dass wir das hören. Ganz typisch, eigene Frömmigkeit. Deshalb machen die das so. Petrus macht jetzt aber klar, das, was hier vor sich geht, hat nichts damit zu tun. Es ist nicht menschliche Kraft. Ich habe keine heilenden Kräfte, ich habe keine Supermacht, ich kann gar nichts bewirken. Und es ist auch nicht meine eigene Frömmigkeit. Ich bin kein Superheiliger. Es ist nicht, weil ich jeden Tag die Bibel lese und bete. Es ist nicht, weil ich diesen besonderen Draht zu Gott habe. Nein, das, was hier vor sich ging, ist kein menschliches Werk. Und das ist eine Tatsache, deren du dir auch bewusst sein musst. Wenn du dein Leben lebst in dieser Welt, wenn Menschen in dein Leben schauen, wenn Arbeitskollegen sehen, wie du deine Arbeit verrichtest, wenn Freunde sich mit dir austauschen, werden sie feststellen, dass Dinge anders sind. Und den Schluss, den sie natürlicherweise ziehen werden, ist, du bist halt gläubig. Du bist halt fromm. Du machst das von dir aus. Und in dem Deutschland, in dem Berlin, in dem wir leben, ist dein Leben, das von Veränderung geprägt ist, auffällig. Das lässt sich nicht verbergen. Wenn Familien gesehen werden, wo Kinder nicht mehr angeschrien, sondern in Liebe erzogen werden. Wenn Arbeiter gesehen werden, die ehrlich und zuvorkommend sind. Wenn Berliner Bürger gesehen werden, die freundlich miteinander reden. Wenn Menschen Leid ertragen und annehmen. Das ist das, was Jesus gesagt hat, wenn er sagte, ihr seid das Licht der Welt. Das kann man nicht verstecken. Das ist auffällig. Das nimmt jeder wahr. Doch der Rückschluss, den die Welt natürlicherweise ziehen wird, ist sagen, das ist einfach die eigene Frömmigkeit. Und die typische Antwort, die dann kommen wird, ist, du hast dein Leben, ich habe meins, mach du so weiter wie du und lass mich in Ruhe. Petrus lässt das Volk nicht dabei stehen. Er hat hier wieder einmal eine Steilvorlage bekommen, um das Evangelium zu präsentieren. Die Menschen sind jetzt neugierig. Die Menschen sind fragend und diese Gelegenheit lässt er jetzt nicht los und führt deshalb gleich die zweite Klarstellung an zur Veränderung, nämlich Veränderung geschieht durch Glauben. Nun, ihr müsst verstehen, mit den Leuten, mit denen Petrus hier spricht, das sind keine Atheisten, keine Menschen, die nichts mit Religion am Hut haben. Das hier sind hingegebene Juden, die im Tempel sind, wo sie den Gott Israels anbeten. Sie sind das erwählte Volk Israel, ein Titel, mit dem sie sich gebrüstet haben. Sie sind bewandert im Gesetz und in den Propheten. Und so spricht Petrus sie jetzt ganz direkt an und sagt, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, in Vers 13. Stellt euch das mal vor. Hier steht Petrus in dem Tempel, in dem dieser Gott angebetet wird und er ruft diesen Menschen zu, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, der Gott unserer Väter, der gleiche Gott. Das sind die Worte, mit denen Gott sich selbst Mose vorgestellt hat in 2. Mose 3, Vers 6, als er ihm im Feuerbusch erschien. Da hat Gott sich so vorgestellt, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und so wird diese Bezeichnung eine übliche Bezeichnung, die wir im Alten Testament immer und immer und immer wieder finden. Das ist der Gott Israels. Und dieser Gott ist es, mit auf den Petrus sich hier nun beruft. Also er sagt den Juden, ich rede jetzt von dem gleichen Gott, den ihr habt. Aber jetzt, was sagt er dann in Vers 13, wenn ihr weiterliest? Dieser Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs und unserer Väter, er hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Und jetzt fängt er an, sich auf dünnem Eis zu bewegen. Bis jetzt waren sie ja noch auf seiner Seite, aber das ist schon was anderes. Worauf will Petrus hier hinaus? Knecht Jesus ist vielleicht eine seltsame Formulierung für uns. Aber wenn ihr mal mit mir zu Jesaja 52 geht, im Alten Testament, seht ihr, wie Jesaja eine ganz ähnliche Sprache verwendet. In Jesaja 52, kurz bevor das bekannte Kapitel 53 anfängt, lesen wir, wie Gott selbst spricht. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Und kurz danach beschreibt Jesaja die Leidensgeschichte Jesu, die er erst durchgehen muss, bevor er erhoben ist. Wenn ihr jetzt wieder zur Apostelgeschichte 3 zurückseht, seht ihr, wie ähnlich die Formulierungen sind. Dieser Gott, den ihr kennt, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Und darauf spricht Petrus sie nun an. Und nachdem er nun diese Parallele gezogen hat, geht er noch weiter und malt diesen Juden nun vor Augen, was mit diesem Jesus, diesem Knecht Jesus, von dem Jesaja schon gesprochen hat, geschehen ist. In Vers 13 wieder, in Apostelgeschichte 3, ab Vers 13. Den ihr überliefert und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn loszugeben. Na, das ist jetzt mal mutig. Er hat nicht nur gesagt, dass Jesus der Knecht ist, von dem Jesaja berichtet hat, sondern er geht noch weiter. Ihr habt ihn überliefert. Ihr habt diesen Jesus, diesen Knecht Gottes, den Jesaja vorhergesagt hat, verleugnet. Und Petrus setzt noch einen oben drauf. Guckt mal in Vers 14. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet. Und mit Heilig und Gerecht nutzt er wieder zwei Begriffe, die sie aus dem Alten Testament ganz genau kannten. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und wenn hier Fürst des Lebens steht, dann müsste man eigentlich übersetzen, den Begründer des Lebens, den Erschaffer des Lebens. Dieser wurde von euch getötet. Petrus macht hier so ein Wortspiel. Er sagt, derjenige, der das Leben erschafft, dem habt ihr das Leben genommen und Gott gibt ihm das Leben wieder zurück. Und so nutzt Petrus hier jede Gelegenheit, um förmlich Dolchstöße in das Herz der Juden zu treiben. Seht her, das Alte Testament hat von ihm gezeugt. Ihr habt ihn verleugnet, ihr habt ihn überliefert, ihr habt ihn getötet. Ihr seid Gesetzesbrecher. Und was Petrus jetzt sagt in Vers 16, ist eine Aussage, die selbst im Deutschen als auch in anderen Sprachen etwas holprig klingt, wenn er sagt, und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den er sieht und kennt, stark gemacht. Oder die Schlachter repräsentiert den Text ein bisschen besser. Und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Petrus betont also, dass aufgrund des Glaubens an seinen Namen, also der Glaube ist die Basis hier dessen, was vor sich ging. Der Glaube ist der Antrieb, die Grundlage für die Tat. Wir sehen einen Petrus, der angetrieben war von der Verheißung, die Jesus selbst ihm zugesprochen hat in Apostelgeschichte 1, Vers 8, nämlich, ihr werdet Kraft empfangen. Von dieser Verheißung war er angetrieben und aufgrund dieser Verheißung im Glauben daran konnte er vorwärts gehen. Es ist also der Glaube an Jesus, der ausschlaggebend war. Aber Petrus ist hier ganz vorsichtig und betont, dass es nicht sein Glaube ist, sondern der Name, der diesen Menschen geheilt hat. Und wenn der Begriff Name in diesem Sinne verwendet ist, wird, dann ist damit gemeint, dass es um die Person selbst geht. Es war Jesus Christus selbst, der diese Person geheilt hat. Es war der Knecht Gottes, der von Jesaja vorhergesagt wurde. Es war der, den die Juden getötet haben, den Gott wieder erhöht hat, der selbst nun gewirkt hat durch Petrus an diesem Mann. Und so lesen wir weiter in Vers 16. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch alle. Es war Christus selbst, der den Glauben gewirkt hat. Und jetzt müssen wir an dieser Stelle wieder eine Frage stellen. Was ist denn Glaube? Wie definieren wir denn Glaube? Ist Glaube einfach eine Hoffnung, dass das auch eintrifft, was ich mir wünsche? Ist Glaube eine Ahnung, dass etwas ist oder sein wird? Ist Glaube einfach eine Vermutung oder eine Art positives Denken, die mir das Leben einfacher macht? Eine einfache Definition finden wir in Hebräer 11. Hebräer 11, Vers 1, eine Stelle, die ihr gerne aufschlagen dürft. Hebräer 11, Vers 1, da definiert der Hebräerschreiber ganz einfach, was Glaube ist. Dort heißt es, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ihr seht also, Glaube ist nicht nur eine bloße Ahnung, eine Idee von Dingen. Glaube ist ein Wissen. Glaube ist eine Gewissheit. Glaube ist ein Überzeugtsein von diesen Dingen. Und Petrus schreibt hier, dass er angeschrieben ist, angetrieben ist, von dieser Überzeugung, dass Jesus der ist, für den er sich ausgegeben hat. Dass er der ist, der für Sünder starb, kam und auferstand und jetzt erhöht worden ist. Der Glaube an seine Wirklichkeit ist es, die ihn antreibt hier. Und jetzt fragst du dich vielleicht wieder, gut, aber wie ist dann Glaube anders von einem menschlichen Werk? Tue ich das nicht selber? Glaube ich nicht selber? Und da müssen wir verstehen, dass Glaube, so wie Petrus es hier beschreibt, kein aktives "Ich muss jetzt glauben" ist. Es ist kein Werk wie "Ich muss mich jetzt an die Regeln halten". Dieser Glaube, den müssen wir verstehen wie ein Vertrauen, ein Abgeben, ein Wissen. Und in gewissem Sinne ist es ganz passiv. Spurgeon hat es so ausgedrückt: Glaube bedeutet zu glauben, dass Christus der ist, der er zu sein behauptet. Und dass er tun wird, was er zu tun versprochen hat. Und dies dann von ihm zu erwarten. Jemand hat Glaube auch mit einem Fallschirm verglichen. Wenn du aus dem Flugzeug springst und darauf vertraust, dass dein Fallschirm dich vor einer harten Landung bewahrt. Das ist Glaube. Ein Wissen um ihn, ein Überzeugtsein von ihm, eine Gewissheit, dass er der ist, der er versprach zu sein. Und so wirkt Gott aufgrund des Glaubens und durch des Glaubens. Er selbst ist es, der durch den Glauben wirkt. Und nur aufgrund dieses Glaubens, den Petrus hier beschreibt, kann Veränderung geschehen. Es ist dieser einfache Glaube, der einen Menschen errettet. Paulus hatte es so schön formuliert in Römer 4, Vers 5. Dem dagegen, der nicht Werke tut, und er macht hier den Unterschied, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Ist das nicht wunderbar? So wenig. Nur ein Wissen, ein Vertrauen, ein Glauben, das dich rechtfertigt. Nichts hinzuzutun. Nichts, das der Mensch tun kann, sondern ein Weg zu ihm aus Gnade, aus seinen Werken, begründet in dem, wer er ist und nicht wer du bist. Petrus hat keine magische Kraft ausgewirkt, sondern sich auf den berufen, den er kennt, den er erlebt hat, von dem er weiß, dass er lebt und dass er die Macht hat, Wunder zu vollbringen. Es ist Gott selbst, der hier durch Glauben gewirkt hat. Und so geschienen übernatürliche Dinge und so geschah auch diese Heilung des Lahmen. Und das ist dieser überraschende Punkt, dem einem gesetzlichen Juden förmlich vor den Kopf gestoßen haben muss. Glaube an Jesus? Hier ist diese einfache, grundlegende Botschaft des Evangeliums, die wir aus Johannes 3,16 kennen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hier ist die Hoffnung auf Veränderung. Hier ist der Weg in die Ewigkeit. Und Gott ist so gütig und so liebensvoll, dass er dir nicht ein Regelwerk auflegt, dass er dir nicht viele mögliche Gebote gibt, die du halten musst, um in die Ewigkeit einzukommen, sondern dass er sein Angebot ganz einfach formuliert. Glaub an mich. Glaub an mein Werk. Vertraue mir und erlebe, wie du in Ewigkeit mit mir leben darfst, ohne Pein, ohne Sorge, ohne Schmerz, in Freude und Frieden, in Ewigkeit. Und wenn Menschen nun über dein Leben hier auf dieser Welt staunen und sie sehen, dass dein Leben anders ist, wenn sie sehen, wie du in deiner Familie mit deinen Kindern umgehst, dann sag ihnen doch, was Sache ist. Das ist, weil ich an Jesus glaube. Oder selbst auch, wenn du es mal verbockst, wenn du sündigst anderen gegenüber und du gehst dieser anderen Person gegenüber, gehst auf sie zu und bittest sie um Vergebung. Und diese Person wird sich fragen, was hat dich denn jetzt getrieben, dass du wieder zu mir kommst? Dann kannst du sagen, es war Jesus, weil ich an ihn glaube. Dein Glaube an ihn verändert dich. Dein Glaube an ihn lässt dich Dinge tun und erleben, die übernatürlich sind, die kein Mensch auf die Reihe kriegt. Und dein Glaube an ihn ist der Weg zu einem veränderten Wesen, zu einem veränderten Herzen. Nun, Petrus hat noch etwas hinzuzufügen. Und so führt er die dritte Klarstellung an. Veränderung beginnt mit Umkehr. Also wir haben schon festgestellt, dass Petrus kein Blatt vor den Mund genommen hat. Er hat die Tatsachen beim Namen genannt und die Fakten stehen hier klar. Ihr habt Jesus umgebracht. Ihr seid Mörder. Und wie lesen wir jetzt weiter in Vers 17, wie Petrus mit diesen Menschen umgeht? Er sagt zu ihnen, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Das klingt schon fast wie ein Trostwort, ne? Ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt. Und das erinnert auch an die Worte, die Jesus selbst am Kreuz sprach. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und es klingt schon fast so wie ein Freifahrtschein. Ja, ihr hattet ja keine Ahnung, was ihr da anstellt. Doch wie fährt Petrus nun fort? In Vers 18 dort fährt er jetzt noch fort und sagt, Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Jetzt wird's spannend. Gott hat also auch noch die Mörder, die keine Ahnung hatten von dem, was sie tun, benutzt, um seinen Plan zu vervollständigen. Damit könnte man jetzt eigentlich doch die Rede beenden, richtig? Petrus hat doch alles gesagt, was er sollte. Er hat zuerst mal deutlich gemacht, dass Jesus derjenige ist, der hier in dem Lahmen gewirkt hat. Er hat gezeigt, dass sie Sünder sind, dass sie Mörder sind. Und jetzt hat er es schon fast relativiert, indem er ihnen gesagt hat, ich weiß, ihr habt es aus Unwissenheit getan und Gott hat seinen Plan damit vervollständigt. Und jetzt könnte jeder Jude sagen, ja, genau. Wie hätten wir es auch wissen sollen? Jesus hätte ja sagen können, dass er der Knecht Gottes ist, von dem Jesaja gesprochen hat. Und außerdem, wir haben ihn ja gar nicht gekreuzigt, das waren ja die Römer. Ist das nicht so, wie wir häufig denken? Wenn du mal überlegst, wenn du mit deiner eigenen Sünde konfrontiert wirst, was ist dann deine natürliche Idee? Du wirst wütend und schreist deine Kinder an. Naja, die hätten sich auch benehmen können. Du schaust Pornografie, befriedigst dich selbst. Naja, wenn Gott mir keine Frau gibt oder wenn die Frau nicht das macht, was ich brauche. Du erfüllst die Aufgaben bei der Arbeit nicht. Und sagst, ja, der Chef wieder, der hat keine Ahnung. Du fängst an, regelmäßig Alkohol zu trinken. Naja, das Leben ist so stressig, was soll ich auch machen? Entschuldigung um Entschuldigung. Und das ist die Welt, in der wir leben. Eine Welt, die uns dahin erzieht, eine permanente Opferhaltung einzunehmen. Eine Welt, die kein Verständnis davon hat, was Sünde eigentlich ist. Die dir einredet, die Umstände sind schuld. Deine Herkunft ist schuld. Doch was sagt Petrus nun zu diesen Menschen? Er hat ihnen eingestanden, es ist aus Unwissenheit geschehen. Er hat ihnen eingestanden, dass Gott trotzdem seinen Plan durch sie vervollständigt hat. Aber was sagt er ihnen in Vers 19? So tut nun Buße und bekehrt euch. Hier ist die klare Aufforderung, da gibt's keinen raus. Tu Buße. Was ist Buße? Buße ist eine Umkehr des Sinnes, eine innerliche Abkehr von der Sünde. Und Petrus fügt hinzu, bekehrt euch. Damit ist das aktive Umkehren gemeint. Vom Holzweg weg quasi auf den richtigen Weg. Sprüche 4, Vers 14 beschreibt auch diesen Weg des Gottlosen, wenn er sagt, den Pfad der Gottlosen betritt nicht, beschreite nicht den Weg der Bösen, lass ihn liegen, geh nicht darauf, weiche von ihm, geh vorbei. So müssen wir uns das hier vorstellen. Den Weg der Gottlosen, den Petrus hier auffordert, den lass hinter dir. Lass ihn neben dir liegen. Kehr davon um. Also wir haben eine ganz bewusste Abkehr, eine ganz bewusste Entscheidung, dem zu entsagen. Und ihr seht hier den Unterschied. Während Glaube vielleicht eher passiv ist, ein Wissen, ein Vertrauen, ein Hingeben, ist hier das ganz Aktive, ein Schnitt mit der Sünde. Und Petrus gibt ihnen jetzt diese wunderbare Verheißung, wenn ihr weiterlest in Vers 18, in Vers 19, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Dass eure Sünden ausgetilgt werden. Das ist die Hoffnung, die er ihnen jetzt gibt. Und ihr müsst euch das mal vorstellen. Petrus steht hier vor den Mördern seines Herrn. Diejenigen, die den Menschen getötet haben, den er am meisten geliebt hat auf dieser Welt. Er steht vor Menschen, die nichts anderes verdient haben als die Todesstrafe. Und selbst diesen Menschen ruft er jetzt zu, wenn ihr umkehrt, wenn ihr Buße tut, dann wird diese Sünde, die so schlimm ist, vernichtet, vertilgt. Da kümmert sich Gott nicht mehr drum. Das wird euch nie wieder vorgehalten. Es wird weg sein, so weit weg, dass man es nicht wiederfindet. Ausgetilgt. Das ist die Verheißung, die Petrus ihnen hier zuspricht. Das ist die Hoffnung und das ist die Perspektive, Freunde, die jedem Sünder zur Verfügung steht. Das ist die Botschaft, die sie hören müssen. Wenn ihr umkehrt, dann wird die Sünde ausgetilgt. Diese Menschen müssen nicht hören, wie arm dran sie sind. Diese Menschen müssen nicht hören, was ihnen alles Schlimmes angetan wurde und wie sie nun in diesem Schlamassel gelandet sind. Diese Menschen müssen nur hören, Vergebung steht euch zur Verfügung. Für deine Sünde, für das, was du falsch gemacht hast. Ein Direktor eines Klinikums, einer psychiatrischen Klinik, hat zu einem Evangelisten gesagt, ich könnte die Hälfte meiner Patienten entlassen, wenn ich ihnen Vergebung bieten könnte. Vergebung findest du nirgendwo in der Welt. Es gibt es nicht. Diese Vergebung, die Gott ausspricht, gibt es nur bei ihm. Und nun, was Petrus hier macht mit den Juden, das ist schmerzhaft. Er malt ihnen förmlich vor Augen, was sie getan haben. Und es ist nicht schön, der eigenen Sünde direkt in die Augen zu schauen, das gebe ich zu. Doch da ist dieser heilsame Anfang, aufgrund dessen Errettung folgt. Diese Menschen mussten erstmal hören, ihr seid Mörder. Und jetzt die Lösung. Und wenn du daran denkst, wie Jesus den Spiegel uns vorhält in seiner Bergpredigt, wie er in Matthäus 5 deutlich macht, selbst wenn du eine Person übel beschimpfst, bist du ein Mörder. Selbst wenn du einer Person nachschaust, um sie zu begehren, selbst dann begehst du Ehebruch. Und der Fakt wird durch Paulus nochmal ganz deutlich in Römer 3, Vers 9, wo er auch Stellen aus dem Alten Testament zitiert, um zu argumentieren, dass alle unter der Sünde sind. Und in Römer 3, Vers 12 sagt er, alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und wenn wir hier von den Juden sprechen, die Christus ans Kreuz gebracht haben, die ihn umgebracht haben, dann ist hier in diesem Raum kein Mensch, der weniger Sünde getan hat. Vor Gott ist jede Sünde ein Kapitalverbrechen. Und jede Sünde muss ausgetilgt werden. Deshalb spätestens vor Gottes Thron ist der Punkt, wo es keine Entschuldigung mehr gibt. Spätestens vor Gottes Thron wird jeder Mensch bekennen müssen, ich habe gegen dich gesündigt. Und spätestens dann gibt es keinen Fingerzeig auf andere, die haben mich dazu gebracht. Spätestens dann wird jeder realisieren, ich habe gesündigt. Und wie heilsam ist es, wenn jetzt schon die Buße eintrifft. Wenn jemand jetzt schon realisiert, ich habe gesündigt. Und wenn jemand jetzt die Sünde bekennt und davon umkehrt und sie lässt. Und das Versprechen von Petrus für dich gilt, deine Sünde ist ausgetilgt. Petrus ist hier bereit, mit den Mördern seines Herrn in einer Gemeinde zu sein und den gleichen Gott anzubeten. So fährt er weiter in Vers 19 und gibt ihnen noch mehr Versprechen und sagt, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Nun die Frage ist, was ist denn damit gemeint, wenn er hier sagt, dass Jesus wieder gesandt wird, aber Jesus war ja schon da gewesen. Und wieder fühlt Petrus den Juden hier auf den Zahn, die sich längst eine Wiederherstellung der Nation Israels gewünscht haben, die längst danach gelächzt haben, endlich von der römischen Belagerung befreit zu werden. Doch was den Juden gefehlt hat und was sie nicht realisiert haben, dass es keine Wiederherstellung gibt ohne Buße. Und das ist ein Punkt, wo auch Christen sich an die Nase nehmen müssen, die Israel in alle Himmel hochheben. Denn wir verstehen und wir akzeptieren, dass Gott Israel in der Vergangenheit erwählt hat. Wir verstehen und akzeptieren, dass Gott seinen Heilsplan durch Israel geführt hat. Aber jeder Jude, jeder Israeli ist ein Sünder wie du und ich und braucht das Evangelium. Er braucht das Evangelium, dass dieser Christus kam, starb und auferstand. Genauso wie du und ich. Und wenn Petrus jetzt hier von Zeiten der Erweckung spricht, dann meint er eben genau diese Wiederherstellung, auf die Israel so lange gewartet hat. Endlich wieder zu einer gesunden Nation zu werden, endlich wieder in Ruhe zu leben. Und es ist interessant, dass selbst die Propheten erwähnt haben, dass Israel dafür umkehren muss. In Jesaja 11 sagte es, an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Rest Israels und was vom Haus Jakob entkommen ist, sich nicht mehr länger auf den stützen, der es schlägt, sondern es wird sich auf den Herrn, den Heiligen Israels, stützen in Treue. Nun, was die Israeliten lernen müssen und mussten, ist, dass die Verheißungen, die Gott ihnen gibt, eng verknüpft sind an ihrem Gehorsam. Und deshalb ist jeder Prophet aufgetreten und hat gerufen, tut Buße, kehrt um. Und es ging weiter mit Johannes der Täufer, tut Buße. Und mit Jesus, tut Buße. Und jetzt die Apostel, tut Buße. Ihr müsst umkehren, wenn ihr wirklich diese Verheißungen erleben wollt. Und so fährt Petrus jetzt weiter in Vers 21. Und erklärt zu Jesus, den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Und auch hier wieder ist die Argumentation klar. Christus, der jetzt im Himmel ist, der jetzt erhoben wurde und neben dem Vater sitzt, er wird wiederkommen, so wie die Propheten es vorhergesagt haben. Und er wird wiedergekommen, nicht als Knecht, sondern als König. Und er wird regieren und er wird diese Nation zu neuer, überaus großer Herrlichkeit bringen. in Vers 22, wie Petrus hier nun ausführt und sagt, Mose hat schon gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen. Jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Aber auch alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach, so viele geredet haben, haben euch diese Tage verkündigt. Hier ist die Verknüpfung, die Petrus zieht, zum fünften Buch Mose, wo Mose selbst vorhergesagt hat, dass Israel einen Propheten erwarten kann, der wie er ist, nämlich von Angesicht zu Angesicht mit Gott reden kann. Und dieser Prophet, der dem Mose in dieser Form ähnlich sein würde, ist Jesus Christus. Dieser Prophet ist in der Mitte Israels aufgetreten und Israel hat es verpeilt, verpasst, nicht realisiert. Und so ermahnt Petrus hier, diese Tage, die ihr hier jetzt erlebt, das sind diese Tage, von denen die Propheten euch schon verkündigt haben. Und so spricht er sie wieder direkt an in Vers 25. Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott euren Vätern verordnet hat, als er zu Abraham sprach, und in deinem Samen werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist die Verheißung, die Gott dem Abraham gab in 1. Mose 12, Vers 3. Da beruft er Abraham aus dem Land Ur und er gibt ihm diese Hoffnung und sagt ihm, in deinem Samen werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Israel würde die Quelle des Segens für die gesamte Welt werden. Und so schließt Petrus nun ab, Vers 26, euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem er jeden von euch von seinen Bosheiten abwendet. Und hier haben wir wieder diesen Kreis, der sich schließt, wo Petrus noch einmal deutlich macht, den Segen, den ihr erwartet, den gibt es nicht einfach so, sondern der kommt mit klaren Konsequenzen, mit klaren Herausforderungen. Christus kam, um euch zu segnen, indem er euch von den Bosheiten abwendet. Bis zu diesem Punkt war die Geschichte Israels eine Geschichte des Versagens. Segen, den Abraham versprochen wurde, war kaum in Sicht gewesen. Bis jetzt war es ein Kampf um den anderen. Und hier ist diese Lösung, die Petrus ihnen untermauert und nochmal deutlich macht. Tut Buße, kehrt um, lasst euch bekehren zu Gott. Das ist die Hoffnung, das ist die Lösung und die Garantie, dass ihr auch ein Leben führen könnt, das ein Ziel und einen Sinn hat. Nun, ich habe euch am Beginn von der Jackie erzählt, die kein einfaches Leben geführt hat. Doch sie kam zu dem Punkt, wo sie ihre Cousine anrief, die gläubig war und ihr Herz ausschüttete und deutlich machte, ich glaube, Gott ruft mich. Und es dauerte nicht lange und sie ging diesen Schritt in Glauben an Jesus Christus und der Buße, wo sie umkehrte von ihrer Sünde. Und Gott gab ihr ein neues Herz. Sie brach sofort ihre Beziehung ab. Sie ist nun verheiratet, sie hat eigene Kinder. Und sie ist ein Zeugnis dieser Tatsache, Veränderung ist möglich. Und diese Veränderung kam nicht durch sie selbst, sondern sie kam durch den Glauben und die Umkehr, gewirkt durch Jesus Christus allein. Freunde, wenn ihr selber über euer Leben nachdenkt, wenn ihr mit Ungläubigen redet, denkt daran. Wir haben eine Hoffnung, die mehr ist, als zu sagen, das, was du tust, ist falsch. Wir haben eine Hoffnung, die sagt, mein Gott verändert dich. Und zwar so fundamental, das kannst du gar nicht glauben. Übernatürliche Veränderung, die es allein durch Jesus Christus gibt. Amen. Herr und Heiland, wir danken dir dafür, dass wir dich kennen dürfen als einen Gott, der uns beruft, und der so überaus gnädig mit uns ist. Herr, du kennst unsere Schwachheiten. Und du sagst selbst, dass wir sind wie ein Windhauch, der schnell vergeht. Wir sind so schnell hin und her getrieben von der Zeit um uns herum. Wir sind so schnell verwirrt durch unsere eigene Sünde, durch unsere eigenen Emotionen, die uns treiben, Herr. Und Herr, welch eine Gnade streckst du uns hier aus, dass wir sehen dürfen, dass du selbst die, die dich umgebracht haben, erretten möchtest. Dass du selbst die, die dich verleugnet, die dich aufgegeben haben, die dir nicht gefolgt sind, einen Weg gibst zur Umkehr. Herr, das, was du tust, ist Gnade. Viel mehr Gnade, als es je einer verdient hätte. O Herr, ich bitte dich, dass wir als Gemeinde, wir als Einzelne diese Gnade leben dürfen. Dass sichtbar wird, Herr, dass du ein gütiger, ein großer und ein gnädiger Gott bist, der Veränderung wirkt, die bis in Ewigkeit anhält. Ich bitte dich darum.